Dann war es so, dass ich tatsächlich beim BR und bei der Deutschen Journalistenschule weitergekommen bin und dann hatten die Auswahltagung am allergleichen Tag.
Oh, nein.
Also was da in der Dispo schiefgegangen ist, ich weiß es nicht.
Freundebuch. Ein Medienpodcast mit den Alumni von Maxneo.
Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Luisa Philipp. Sie ist freie Journalistin sowie Bühnen- und Podcast-Moderatorin. Sie arbeitet aktuell unter anderem bei Deutschlandfunk Nova und hat einen eigenen Podcast zum Thema Medien und Feminismus. Außerdem hat sie als Bühnenmoderatorin gemeinsam mit Sven Hannawald eine Moderationsreihe zum Thema Burnout-Prävention gemacht. In der Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie für sie zwei Träume geplatzt sind und wie sie damit umgegangen ist. Luisa erklärt auch, wie ihr Master aufgebaut war und warum sie dafür von der Uni an die Hochschule gewechselt ist. Außerdem erzählt Luisa, wie sie auf der Bühne eine Panikattacke hatte. Hallo Luisa, schön, dass du zu uns hier ins Maxneo-Studio gekommen bist für die Freundebuchaufnahme.
Hallo, ich freue mich auch sehr, mal wieder hier in diesen heiligen Hallen von Maxneo zu sein, nach so langer Zeit.
Dann ist es jetzt auch Zeit, dass du dich in unser Freundebuch einträgst. Das heißt, wir machen so eine kleine Vorstellungsrunde.
Okay.
Dein Name?
Luisa Philipp.
Dein Alter?
32.
Dein Beruf?
Ich bin freie Journalistin und Bühnen- und Podcast-Moderatorin.
Dein Arbeitsplatz?
Zu Hause und auf Bühnen und in Podcast-Studios und das ist immer ganz wild gemixt und unterschiedlich.
Dein Vorbild?
Ich habe, glaube ich, kein Vorbild oder auch nie eins gehabt. Ich würde auch sagen, für mich persönlich wäre das auch ziemlich ungesund, jemanden nacheifern zu wollen. Das ist, glaube ich, nee, es wäre nicht so gut. Aber was ich natürlich hatte, sind so Inspirationen. Also viel, sagen wir mal, Musik oder sowas. Oder auch so meine ganze Schauspielzeit, die ich so voll im Journalismus gemacht habe. Da sind so ganz viele Elemente drin, die mir jetzt voll viel helfen, wenn ich zum Beispiel Hörspiele konzipiere oder wenn ich irgendwie auf der Bühne stehe und so einen gewissen Singsang in der Stimme habe. Das kommt schon auch aus Inspirationen von früher. Also ich glaube, das ist eher das, was mir den Drive gegeben hat und nicht so Personen.
Ja, ich glaube, ich habe das auch ähnlich. Ich könnte kein Vorbild selber nennen, aber ich finde auch, es gibt so richtig coole, starke Frauen, wo ich mir denke, wow, die machen echt eine coole Arbeit und es ist cool, wie die so drauf sind.
Ja, das ist natürlich schon ein Ding, also zu sagen, ich habe Frauen im Journalismus vor allem, die ich auch bewundere. Also da so eine Samira El-Wazil zum Beispiel, die moderiert Piraten sind der Powerplay. Wenn die den Mund aufmacht, alles, was sie sagt, ist so unfassbar schlau und versiert und auf den Punkt gebracht. Und so solche Frauen, vor allem Role Models, tue ich natürlich schon auf jeden Fall bewundern. Aber wie gesagt, nacheifern finde ich gefährlich.
Ja, wenn man einfach man selbst eigentlich sein möchte. Und gerade Journalismus ist ja super individuell auch.
Das stimmt und soll es auch sein. Also es wäre ja auch total verkehrt und falsch. Und man muss, glaube ich, sogar auch seinen eigenen Weg, seine Nische finden und auch seinen eigenen Style, weil sonst will ich keiner. Man spürt es, wenn man nicht die oder der ist.
Ja, authentisch sein ist super wichtig ja auch. Dein Traumberuf als Kind?
War Schauspielerin tatsächlich, ja. Immer, schon von ganz, ganz klein auf. Ich weiß gar nicht mehr, ob, weil ich das unbedingt wollte oder weil dann immer mehr Leute gesagt haben, mach das, du kannst das ganz gut. Aber das habe ich auch sehr lange dann verfolgt, bis nach dem Abi, wo ich dann ewig lang vorgesprochen habe. Also es war sehr lange präsent.
Aber es hat dann nicht funktioniert oder bist du dann einfach umgeschwenkt oder warum hast du diesen Traum nicht weiterverfolgt?
Ich habe dann ein Jahr lang vorgesprochen tatsächlich an Schauspielschulen, an den staatlichen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und es war so eine krasse Zeit. Mir sind die Haare ausgefallen. Mir ging es richtig schlecht, weil das so kräftezehrend war, da so mit seinem ganzen Herzblut hinzugehen in diese Vorsprechen. Dann sitzen da so 3-4 Leute, die an dem Tag noch 40 andere sehen, sich überhaupt nicht für dich interessieren, eventuell noch einen herablassenden Spruch machen. Und du kommst da hin und wirst dann aber ja quasi so in deiner Seele selbst kritisiert. Und das hat mich so fertig gemacht, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich diese Schauspielausbildung. Und danach fängt es ja wieder an. Also da muss ich ja wieder vorsprechen. So, das will ich nicht für mein Leben.
Das heißt, du hast dich aufgrund deiner Gesundheit dagegen entschieden dann?
Ja, meiner mentalen Gesundheit. Ja, schon damals zum Glück.
Ja, das ist ja super wichtig. Du hast mir auch eine Hörprobe im Vorfeld geschickt. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast geschrieben 2012, glaube ich, war die?
Ja, das ist tatsächlich der erste, allererste Beitrag gewesen, den ich jemals gemacht habe.
In welchem Rahmen war der?
Ich habe dann, nachdem ich eben beschlossen habe, nicht mehr genau Schauspiel zu machen, habe ich Theater, Medienwissenschaften und Geschichte angefangen in Erlangen an der FAU. Und da war ich dann in der Erstsemesterveranstaltung und dann hieß es, es gibt sowas wie das Uniradio. Und dann war ich so, wow, okay, cool. Da gehe ich hin und dann war das tatsächlich so der erste Beitrag, den ich zusammen mit einer Freundin gemacht habe.
Dann hören wir doch einmal kurz rein.
Wie wir euch vorletzten Montag angekündigt haben, machten am Mittwochabend, den 14. November, Schwester Minimal und die Autorin Ilse Birnenstamm mit ihrer Lesereise im E-Werk Halt. Die fünfköpfige Band aus dem Würzburger Raum und ihre charmante Begleiterin begeisterten das Publikum bei ihrem zweieinhalbstündigen Auftritt nicht nur durch ihre abwechslungsreiche Live-Darbietung, sondern auch durch ihre schrillen Kostüme. Immer schöner
und reicher will er sein. Hatte ich da eine Zahnspange an? Ich denke mir die ganze Zeit, Mädchen macht den Mund auf.
Ich finde es krass, weil das merke ich auch bei mir selber, weil deine Stimme auch viel höher war als jetzt und ja. Bei mir ist es auch so.
Ich glaube, das ist auch so, dass es natürlich im Alter kommt, aber auch mit der Erfahrung, dass man halt lernt, wo kommt eigentlich die Kraft von der Stimme her und dass man eben nicht mehr da oben irgendwo spricht, sondern sich die auch ein bisschen mit dem Körper zusammenholt und dann passiert das automatisch. Aber es ist irgendwie, also wirklich, ich habe die mir angehört, als du mich drum gebeten hast und habe wirklich nochmal nachschauen müssen, ob wirklich ich das war. Also ich habe meine eigene Stimme nicht erkannt.
Ich höre so ein bisschen so von der Sprechweise, die höre ich so minimal raus, aber sonst hätte ich es auch, glaube ich, kaum erkannt. Also wenn du mir das wahrscheinlich auch so gezeigt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht auch nicht gedacht, dass du das bist.
Ja, ach ja, verrückt. Aber ist doch schön, dass du was gebracht hat, die letzten Jahre Arbeit.
Ja, absolut. Du hast den Schauspieltraum dann nicht mehr weiterverfolgt, hast aber ja trotzdem dieses Theater und Medienwissenschaften und Geschichte studiert. Konntest du es dann nicht so ganz loslassen oder was war der Grund dahinter, dass du genau den Studiengang gewählt hast?
Ja, tatsächlich habe ich mir sehr, sehr schwer getan, diesen Traum loszulassen und habe da noch jahrelang immer wieder gehadert mit, ob das die richtige Entscheidung war, weil wenn man von Kind auf so einen wichtigen Traum hat und da so für gearbeitet hat, so in jungen Jahren und dann irgendwann sich eingestehen muss, dass man es vielleicht, ich setze jetzt gerade Anführungszeichen, nicht geschafft hat, dann tut es natürlich schon weh und wenn man dann eben ja auf diesem Weg ganz viele KollegInnen trifft und man sieht, die haben es dann geschafft und man denkt, oh, vielleicht hätte ich noch ein Jahr dranbleiben müssen, dann hätte ich es vielleicht auch geschafft, dann tut das schon so ein bisschen weh und dann dachte ich eben, okay, ich versuch's mal auf die andere Schiene. Und dann hatte ich sogar das Glück, im dritten Semester direkt ein Schauspielstipendium zu bekommen für Montreal, habe dann da ein halbes Jahr Schauspiel studiert und es war mega cool und gleichzeitig aber hat das mir genau diesen Moment nochmal gegeben von wegen, okay, cool, ich habe jetzt was schauspielmäßig auch gemacht und erreicht und jetzt kann ich die Kiste zuklappen. Das ist okay, ich kann was Neues starten.
Ah, wie cool. Und was hast du dort gelernt in Montreal, also in Kanada?
Ganz unterschiedliches. Also wir haben quasi einfach zusammen mit den Schauspielstudierenden dort mitgemacht. Wir hatten Designkurse, wo wir ein Bühnenbild designen mussten. Wir hatten Filmkurse, wo wir analysiert haben. Wir haben sprechen gelernt, verschiedene Texte analysiert, die unterschiedlichsten Schauspieltypen kennengelernt. Wir hatten einen Clownkurs, wo man seinen eigenen Clown-Charakter quasi erstellen konnte, weil das auch ein ganz wichtiger Teil so für die Schauspielreise ist. Also genau, es war einfach wie ganz kurz in so ein Schauspielstudium reindippen und das war total perfekt und wir haben dann quasi auch ein Stück erarbeitet, das haben wir dann bei einem Festival aufgeführt, das war eine Adaption von Shakespeares Macbeth. Und ja, es war sehr aufregend und super intensiv und hat nichts mit irgendeinem Erasmus-Auslandssemester in Spanien zu tun, wo die meisten dann so Strandbilder schicken. Also wir haben echt doll gearbeitet ein halbes Jahr.
Das heißt, dein Traum ist so ein bisschen auch in Erfüllung gegangen, weil du ja auch dieses Theaterstück hattest, weil du alles so ein bisschen reinschnuppern konntest.
Voll, also wirklich, das war ganz wichtig, glaube ich, für mich, dann da auch mit abschließen zu können.
Das heißt, du bereust es jetzt nicht mehr, dass du nicht die Schauspielkarriere eingeschlagen hast? Oder ist da noch so mini, so ein kleines bisschen so, ach, hätte ich es doch gemacht?
Ja, so manchmal kommt es vielleicht noch hoch, aber dadurch, dass ich es geschafft habe, in meinem Medienjournalismusbereich noch so viel einzubauen, was irgendwie künstlerisch ist, was mit Schauspiel zu tun hat, Stimme. Also ich meine, wir sind jetzt hier im Podcast oder im Radio, das ist ja viel schwerer eigentlich. SchauspielerInnen haben ihren Körper und da ist ein Bühnenbild und so, aber wir haben nur unsere Stimme, um Dinge zu vermitteln, um Dinge spannend zu machen und können quasi auch von den HörerInnen nur das Ohr ansprechen. Und das ist ja eigentlich eine viel coolere Herausforderung, so rede ich es mir zumindest auch schön, nee, ich finde es wirklich so, da quasi auch irgendwie kreativ zu werden. Und deswegen vermisse ich das manchmal gar nicht, weil ich das Gefühl habe, ich mache das noch irgendwo.
Ja, das stimmt. Man hat halt beim Schauspiel mehr Sinne, die man einsetzt. Aber beim Radio oder auch gerade beim Podcast gibt es nur diesen einen Sinn, den Hörsinn. Und da muss man alles über diesen Sinn transportieren.
Genau, ja. Das ist cool.
Du hast dann auch in Erlangen fertig studiert, einen Bachelor gemacht. Und danach warst du bei Max Neo, also damals noch AFK Max.
Ja, stimmt, genau. Ja, ich glaube, ich war sogar noch so ein bisschen parallel zum Studium da, weil ich mir viel Zeit gelassen habe. Ich habe neun Semester Bachelor gemacht und genau, habe da so in den Endzügen meines Studiums dann bei euch hier angefangen. Ja.
War das deine erste Radioerfahrung hier?
Nee, ich war davor schon bei einer Hospitanz beim Bayerischen Rundfunk. Da war ich in der Hörspielabteilung tatsächlich, genau, für 2 Monate. Das war das Erste, was ich direkt gemacht habe, als ich aus Kanada zurückgekommen bin. Aber ganz ehrlich, da habe ich nicht viel gemacht. Also da war ich wirklich zuschauende Person so. Und hier dann zu sein und so viel machen zu dürfen und so viel Vertrauen entgegenzubekommen, das war dann nochmal eine ganz andere Station.
Wir waren, glaube ich, sogar auch im selben Jahr bei AFK Max, aber du warst ein paar Monate vor mir.
Nein,
da.
Nein, wirklich?
Ja.
Ach krass,
genau.
Verrückt.
Ja.
Haben uns verpasst.
Das war irgendwie, glaube ich, 2016
ja.
Und ich war im Sommer da und ich glaube, du warst im Frühjahr oder
so. Ja,
was da?
Ja, genau. Ja, so bis Mai oder so. Ja, verrückt. Okay,
ja.
Schön.
Genau. Und wie bist du dann hier auf AFK Max, jetzt Max Neo, gekommen?
Tatsächlich hatte mir das eine Freundin, Kollegin aus dem Uniradio-Kosmos erzählt, dass sie hier ist, die Verena Hecht. Und die hat gesagt, dass sie da auch immer so Sendungen machen kann. Da kann man voll viel machen und es ist nochmal viel, naja, man kriegt nochmal viel mehr mit wie bei uns im Uniradio, weil es auch viel mehr Sendungen gibt. Und dann, genau, bin ich zu Achim Kasch ins Büro gekommen und habe so ein bisschen erzählt und dann hieß es so, ja, wann willst du anfangen? Und genau, so ist es dann gekommen.
Durftest du dann auch alles ausprobieren, also Service, Nachrichten, Moderation, Beiträge?
Ja, ich habe wirklich, glaube ich, alles gemacht. Ich habe sogar ein Interview, also so eine sportjournalistische Erfahrung gehabt, wo ich auf einem Basketballspiel einen Trainer interviewen musste. Das ist noch so tief in mir drin, weil ich da wahnsinnig nervös war und ich habe dieses Basketballspiel angeguckt, hatte meinen Zoom auf dem Schoß, habe einfach so 2 Stunden durchgezittert und diesen Trainer die ganze Zeit fokussiert, weil ich so Angst hatte, dass er nach dem Spiel direkt in die Kabine entwischt und ich den nicht mal kriege für diese 2 Fragen, die dann tonqualitätsmäßig richtig schlecht waren, weil es viel zu laut war. Egal, aber das war so eine der Erfahrungen, wo ich dachte, so, das war richtig Überwindung und kaltes Wasser für mich und das war voll gut.
Hast du danach auch nochmal andere sportjournalistische Sachen gemacht oder ist eher so Kultur dein Metier?
Nee, das war dann nichts mehr mit Sport. Ja, es ist wirklich Kultur, es ist die Geschichte, weil ich das auch studiert habe, weil ich das faszinierend finde. Und ja, es ist tatsächlich auch schon so ein bisschen mit was für Auftraggeber an einen rankommen thematisch. Also zum Beispiel durfte ich für die AOK Bayern einen Podcast moderieren und die haben sich eben auf mentale Gesundheit spezialisiert und ich habe dann für die auch noch so ein paar Bühnenmoderationsreihen zu Burnout-Prävention moderiert und es war mega cool und ist jetzt auch eins von der wichtigen Themen geworden. Ja.
Der Podcast heißt, glaube ich, lustigerweise auch fast wie unser altes Sendename.
Ja, ach Gott, stimmt. AFK, genau.
Ja.
Aber es ist dieses AFK Away from Keyboard. Das ist ein bisschen andere Bedeutung. So, genau. Ja, aber witzig.
Ja, ich fand es total lustig, als ich das gesehen habe, dass du diesen Podcast moderierst.
Witzig, ja, stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, cool.
Als du dann hier warst, hattest du dann auch so die Bestätigung, du möchtest jetzt Radio machen, du möchtest was mit deiner Stimme machen?
Ich hatte die Bestätigung, dass mir das auf jeden Fall taugt und dass ich da weiter arbeiten möchte, habe aber da, glaube ich, schon auch nie versucht, mich auf eins zu fokussieren und andere Dinge auszublenden. Also mir war es schon immer wichtig, auch irgendwie offen zu bleiben. Und hätte ich jetzt irgendwo ein Angebot bekommen für Fernsehen, dann hätte ich das auch gemacht, ja.
Ich glaube, du warst danach sogar nochmal beim Bayerischen Rundfunk, kann das sein, bei Puls?
Genau, ja, genau, war ich dann auch nochmal. Genau, ich wollte dann nochmal so ein bisschen den Jugendbereich von irgendwie journalistischen Sendern abklappern und dann wurde ich bei Puls genommen. Das war auch sehr cool, da durfte ich auch viel mehr machen als in der Hörspielredaktion bei Bayern 2 und das war eine schöne Zeit, um auch so ein bisschen mehr reinzukommen, was so hipper, neuer Journalismus angeht oder halt Journalismus, der eine jüngere Zielgruppe ansprechen soll. Ja.
Hast du da irgendwelche Beispiele auch, was du damals dann gemacht hast?
Es gab zum Beispiel, das haben wir dann nicht ganz durchgezogen, aber es gab dann zum Beispiel so eine Videoreihe damals, wo eigentlich im Gespräch war, dass ich bei mir zu Hause einen Wäscheständer aufbaue, den man so an die Decke hängt, den man nur so runterziehen muss. Und dass ich dann da quasi als Moderatorin oder Expert, also keine Ahnung, halt Versuchskaninchen eben erzähle, ob das klappt oder ob das sinnvoll ist. Also das waren ja einfach jüngere Themen für jüngere Leute. Das hat dann leider nicht ganz geklappt, aber das war so in der Planung. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch viel geschrieben, was eigentlich gar nicht so mein Ding war zu der Zeit, aber da konnte ich dann halt in die Richtung auch nochmal Erfahrung sammeln. Das hat mir dann später nochmal geholfen.
Also praktisch Online-Journalismus?
Ja, genau. Ja, Online-Artikel, ja.
Du hast danach dann auch noch einen Master obendrauf gelegt, aber nicht in Erlangen, sondern in Ansbach.
Genau. Das war tatsächlich, dass eine Kommilitonin von mir, also da war noch ein Zwischenschritt drin und zwar, nachdem ich mit dem Bachelor fertig war, habe ich mich erstmal für Volus beworben. Beim BR und bei der Deutschen Journalistenschule für eine Ausbildung und auch beim SWR und noch so ein, zwei andere Sachen, genau. Das war nochmal so ein halbes Jahr, wo ich da dann versucht habe und das unbedingt wollte. Dann war es so, dass ich tatsächlich beim BR und bei der Deutschen Journalistenschule weitergekommen bin und dann hatten die Auswahltagung am allergleichen Tag.
Oh, nein.
Also was da in der Dispo schiefgegangen ist, ich weiß es nicht. So, und dann stand ich da als junges Mädel da und war so, oh Gott, jetzt muss ich mich für einen entscheiden, weil wenn ich dem BR jetzt sage, ich möchte ja am Nachmittag dann auch noch zur Deutschen Journalistenschule, weil da bin ich auch noch eingeladen, dann denken die ja, ich will gar nicht zu 100% zu denen, dann denken die, ich will die ja gar nicht so sehr. Und dann habe ich tatsächlich die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Journalistenschule abgesagt, bin dann nur zum BR, habe dann sogar am Nachmittag noch mitbekommen, dass ein Kollege es gemacht hat und tatsächlich noch zum anderen Gespräch gegangen ist. Es wäre also gegangen, es war einfach nur so ein bisschen doofer Gedanke von mir und dann bin ich tatsächlich in die letzte Runde gekommen, hatte da diese Auswahltagung und es war super aufregend und anspruchsvoll und du sitzt da in diesem Raum mit diesen, keine Ahnung, 12 Leuten, die dich alle mit Fragen beballern und ich bin aus diesem Raum raus und habe mega gegrinst und war so stolz und war so, okay Luisa, das hat geklappt, auf jeden Fall. Und dann bin ich so ins Hotel, habe meine Sachen gepackt, bin zum Flixbus, Busbahnhof. Und die haben gesagt, wenn man genommen wird, dann kriegt man einen Anruf. Und ich habe die ganze Zeit auf mein Handy geschaut, ich habe die ganze Zeit geguckt und ich dachte, das gibt's nicht. Wieso rufen die nicht an? Die haben meine Nummer nicht, da stimmt irgendwas nicht. Ich war mir so sicher, dass ich dieses Volo bekomme. Und dann kam tatsächlich am Abend eine Mail vom Clemens Finzer, der sich darum kümmert, dass ich quasi nicht genommen wurde, aber ich bin Nummer 1 auf der Warteliste. Und dann hat natürlich in dem Jahrgang niemand abgesagt. Genau, und dann war das auch erstmal so das Ende von diesen Volo-Vorsprechen, Castings, wie auch immer. Und dann habe ich mir auch gesagt, jetzt habe ich diese Schauspiel-Vorsprechzeit hinter mir, jetzt nochmal diese Volos, mehr kann ich jetzt meiner Seele nicht zumuten. Und dann war auch klar, ich mache das nicht nochmal, das ist für mich vorbei. Und dann habe ich einen Master gemacht.
Aber warst wahrscheinlich schon auch enttäuscht, oder? Dann, dass es nicht geklappt hat.
Ja, ich war am Boden zerstört, weil das war so mein Plan A und ich hatte keinen Plan B. Also weil ich war auch, ich wollte das unbedingt und das war super schwierig, da dann wieder so ein bisschen aus dem Loch rauszukommen. Im Nachhinein würde ich tatsächlich sagen, oder ich habe das dann doch nach einem halben Jahr aber auch einfach geschafft, mir das nochmal so, das ganze Revue passieren zu lassen und mir auch zu sagen, Luisa, die haben sich nicht gegen dich entschieden, die haben sich nur für jemand anders entschieden. Und das egal, welche Bewerbungen oder Castings ich heute mache, wenn ich irgendwie nicht genommen werde, dann ist es kein Scheitern von mir, sondern dann haben die sich einfach nur für jemand anders entschieden. Und das ist auch so ein Tipp von mir. Also niemals denken, dass sich jemand gegen euch entschieden hat, weil ihr nicht gut genug wart, sondern da waren halt andere. Die haben halt besser gepasst, so, ja.
Ja, total wichtig. Auch cool, dass du das dann auch so reflektieren konntest in dem Moment und dass du eigentlich umso stärker rausgegangen bist aus der Erfahrung.
Voll. Und ich rede auch voll gerne über meine Scheitergeschichten. Und ich würde es auch gar nicht Scheitern bezeichnen, sondern eher so anders abbiegen, weil das leider so ein Tabuthema ist oft und weil viele sich nicht trauen zu sagen, dass sie irgendwo vielleicht nicht gut waren, obwohl es so wichtig ist, weil alle, die gescheitert sind, wissen, es bringt einen irgendwie viel weiter.
Absolut. Also ich habe mich natürlich auch auf andere Volos beworben und hat auch nicht geklappt, aber letztendlich bin ich umso glücklicher, hier zu sein.
Voll, ne? Es ist einfach, alles kommt schon so, wie es kommen soll.
Genau, es fügt sich alles.
Ja, voll.
Jetzt haben wir schon kurz den Master angesprochen in Ansbach. Mhm. Das war multimediale Information und Kommunikation. Warum hast du nicht in Erlangen weitergemacht? Wäre das eine Option gewesen?
Ja, wäre eine Option gewesen. Das war aber sehr konzentriert auf Theaterwissenschaften oder noch so ein anderer Master, der aber nicht wirklich praktisch angelegt war. Und dann dachte ich, wie cool ist es eigentlich, einen philosophischen Bachelor zu machen und dann noch einen Master an einer FH dran zu hängen, wo man wirklich auch nochmal aktiver ist, praktischer unterwegs sein kann, praktischer lernt. Und dieser Master, ich kann es nicht anders sagen, der war einfach nur Gold für mich. Der war richtig, richtig gut. Ich bin richtig froh, dass ich den gemacht habe. Ja.
Was habt ihr in dem Master gemacht? Weil unter multimediale Information und Kommunikation können sich vielleicht ein paar nicht so gut vorstellen, was das ist.
Ja, es ist auch, es ist ein riesiger Überbegriff. Ich fasse diesen Master immer so zusammen als Vorbereitung aufs Leben. Also wir hatten da Kurse Krisenmanagement. Also was macht man, wenn irgendwo im journalistischen Haus die Hütte brennt oder irgendwie ein Shitstorm kommt? Wir hatten Projektmanagement. Was mache ich, wenn ich eine Gruppe leite? Was mache ich, wenn ich ein Team leite? Wir hatten die Möglichkeit, eine Chefredaktionsarbeit mal zu machen, um eben zu gucken, wie kann ich journalistisch Verantwortung übernehmen oder auch ein Team leiten. Wir hatten Moderation vor der Kamera. Wir hatten einen Kurs, wo wir tatsächlich nur uns, unser Leben und unsere Zukunft reflektiert haben. Es war wirklich ein richtig guter Master und es war auch so, dass ich dachte, das ist doch der Sinn davon auch, dass man im Studium auf die Arbeit vorbereitet wird, weil alles andere lernt man eh erst in der Arbeit.
Das heißt, es war jetzt nicht nur wichtig für dein Berufsleben, sondern auch für dich persönlich.
Voll. Und irgendwo geht es ja aber auch mit einher, weil diese Frage, was will ich nach dem Studium machen? Das ist ja eine berufliche, aber es ist ja auch eine wahnsinnig persönliche. Also das ist ja in dem Fall dann einfach so voll lebensentscheidend, ne? In welche Richtung geht's? Ja.
Du hast gerade schon über die Chefredaktion gesprochen. Das war ja dieses Masterprojekt Frankensein. Mhm. Und da warst du Chefredakteurin. Wurden da nur Einzelne ausgewählt oder waren das mehrere, die das sich ausprobieren konnten?
Man hat das immer so semesterweise gemacht und ich habe das 2 Semester lang gemacht und ja, es war schon so, dass die Leitung jetzt nicht allen sozusagen die Chance vielleicht gegeben hat, sondern schon überlegt hat, so wer könnte das auch, weil es war wirklich ein super autarkes Projekt, da hat sich keine Dozentin eingemischt, die Frau Renate Herrmann hat das ins Leben gerufen, aber hat uns machen lassen, komplett, wir durften alles machen und selber entscheiden. Und dann, ja, war es wahrscheinlich schon sinnvoll, jemand auch zu nehmen, wo man denkt, das könnte klappen und hat dann auch Spaß gemacht.
Ist es dir leicht gefallen, so ein Team zu leiten, also so eine Führungsrolle zu haben?
Ja, tatsächlich eigentlich schon. Es hat auch vor allem Spaß gemacht, weil man dann ja plötzlich so zweigleisig denken muss. Also man muss inhaltlich denken, aber eben auch organisatorisch. Man muss aber auch gut kommunizieren können. Also mir hat es voll viel Spaß gemacht, so zu üben, konstruktives Feedback zu geben, wertschätzendes Feedback zu geben, gewaltfrei zu kommunizieren. Also Sachen, die so ganz wichtig sind und die ich jetzt heute im Berufsleben so oft vermisse, die konnte ich da voll gut üben. Und jetzt mittlerweile beim Deutschlandfunk habe ich auch so eine mini-leitende Position und ich zelebriere das immer, dass ich das Gefühl habe, ich kann richtig gut kommunizieren mit den Mitarbeitenden. Ja.
Ja, total cool, dass man das im Rahmen des Studiums dann irgendwie so ausprobieren und lernen kann, wo es jetzt, sage ich mal, noch nicht so krass zählt.
Ja, total. Und dann war Ansbach auch noch, ich durfte nach Chile und habe da in einem Nationalpark 360-Grad-Sounds aufnehmen dürfen. Die waren für ein übergeordnetes Projekt, was in den USA stattfindet, wo es darum geht, den Klimawandel hörbar zu machen. mega cool. Dann war ich noch bei einer Exkursion in China dabei. Also wirklich diese 2 oder es waren dann mal wieder 3 Jahre. Diese 3 Jahre Master waren nochmal so cool und bereichernd für mich. Das hat sich richtig rentiert, ja.
Mensch, da habe ich gleich Lust, hier noch einen Master draufzulegen, wenn ich das so höre.
Go for it, ja.
Genau, bei mir waren es nämlich nur der Bachelor.
Okay.
Irgendwann war natürlich auch der Master zu Ende. Du hast deinen Master gemacht. Wie ist es dann für dich weitergegangen?
Ich habe während des Masters schon eine Hospitanz bei Deutschlandfunk Nova gemacht. Da hatte ich mich einfach über das Online-Portal beworben und wurde dann genommen. Und auch das war mega cool von der Frau Herrmann, der Dozentin, dass die mich quasi das während des Semesters hat machen lassen. Ich habe 1 Monat gefehlt, weil es sonst anders nicht gegangen wäre. Und sie hat einfach gesagt, so ja, das ist wichtig für deine Karriere, mach das. Und da habe ich alles Mögliche gemacht. Ich war in der Online-Redaktion hauptsächlich. Ich habe aber auch im Radio Beiträge moderiert oder so Kollegengespräche quasi als Sidekick und genau, habe da überall so ein bisschen reingeschaut in Social-Media-Bereich. Und dann, nachdem ich da fertig war, hat mich die Online-Chefin danach eben gefragt, ob ich da weiterarbeiten möchte nach meinem Master. Und das war dann richtig cool, weil ich hatte dann einfach direkt nach dem Master eine freie Mitarbeit beim Deutschlandfunk. Und das war für mich symbolisch wahnsinnig wertvoll, weil mir ganz, ganz viele Menschen gesagt haben, ohne Volo schaffst du es nicht in die Öffentlich-Rechtlichen. Und das dann zu schaffen, einfach weil ich meinen Weg gegangen bin und einfach weil ich dran geglaubt habe, dass das irgendwie klappt, da war ich so froh und so stolz auf mich und hatte tatsächlich oft dann auch beim Deutschlandfunk am Anfang diese Reaktionen von wegen so, wie du hast kein Volo. Also es ist schon auch ein Ding, dass halt wirklich alteingesessene RedakteurInnen das gar nicht kennen, dass man auch ohne Volo es schaffen kann, auch in die Öffentlich-Rechtlichen so. Und das war für mich genau, so ein ganz besonderer, auch symbolisch ein ganz besonderer Schritt.
Aber mittlerweile bist du etabliert beim Deutschlandfunk.
Ja, ich bin drin sozusagen, ja, seit 5 Jahren, ja.
Und du hast ja gerade gesagt, die Online-Chefin hat dich dann eingestellt, sag ich mal. Und bist du dann heute immer noch im Online-Bereich?
Ja, bin ich, aber ich bin so ein bisschen geschiftet. Also ich habe am Anfang quasi so Online-Artikel geschrieben, quasi die Beiträge, die im Radio liefen, wo wir das Gefühl hatten, die können auch was als Online-Artikel, die haben wir umgesetzt. Und mittlerweile bin ich aber sogenannte Audio-Kanal-Managerin und kümmere mich um die Audiothek des Deutschlandfunks. Also es ist auch quasi im Online-Bereich, aber ich kümmere mich um die App. Das ist quasi eine Audiothek, so wie die ARD-Audiothek. Und da kommen unsere besten Stücke rein des Tages. Und ich bin quasi dafür verantwortlich zu überlegen, welche Stücke kommen da rein, welche Themen wollen wir heute setzen, was ist wichtig, was möchte ich, dass Deutschland heute mitbekommt, wenn die Menschen abends oder morgens diese App aufmachen. Ja.
Ist ja auch irgendwie eine coole Sache. Machst du dann selber auch noch Audiostücke oder sortierst du praktisch nur?
Ich bin noch Autorin für die Eine Stunde History. Das ist ein Podcast von Deutschlandfunk Nova. Und wer den kennt, weiß, dass da am Anfang immer so kleine Hörspiele kommen. Und da mache ich immer so 3, 4 pro Jahr. Die sind super aufwendig. Ich brauche wahnsinnig viel Zeit dafür. Und dementsprechend, genau, schaffe ich da auch immer nur so 3, 4. Aber das ist mein absolutes Herzensding, weil ich recherchiere das Thema. Ich schreibe das Skript, ich gehe ins Studio, ich kann das einsprechen, ich hole mir Sprecher, die mir dann die Rollen einsprechen. Ich sitze da als Regisseurin und sage denen, wie sie es sprechen sollen. Ich sitze danach mit dem Audio-Producer da und sage ihm, welche Töne ich haben möchte. Ich kann da so Mini-Hörspiele, die sind so 5 Minuten lang, aber von 0 auf 100 begleiten. Und da steckt so viel Theater drin und so viel von allem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, das ist so wirklich, das ist super cool. Ich lieb's.
Also Schauspiel und Journalismus kombiniert.
Ja, irgendwie passt dann doch immer alles zusammen. Ja.
Arbeitest du denn normalerweise im Homeoffice und für diese Hörspiele bist du dann in, ich glaube, Köln müsste es sein? Köln. Köln oder?
Ich bin hauptsächlich tatsächlich im Homeoffice. Das ging vor Corona nicht. Da bin ich immer runtergependelt, was 2-mal im Monat ganz schön anstrengend war und ich jetzt heute auch, glaube ich, nicht mehr so schaffen könnte. Und danach habe ich dann wirklich, oder haben ja alle angefangen, im Homeoffice zu arbeiten. Das hat sich auch so etabliert. Wir können jetzt auch wieder ins Funkhaus zurück und es ist auch gut und wichtig, dort präsent zu sein. Aber diese ganzen Stücke recherchiere ich tatsächlich von Erlangen aus und dann fahre ich nach Köln, gehe da ins Studio und nehme das auf und produziere das.
Das heißt, ab und zu ist auch mal ganz schön, mal nach Köln fahren zu können.
Voll, ich liebe es auch. Ist auch schön. Und für andere Projekte musste ich ganz lange, 2-3 Jahre irgendwie nach Hamburg jeden Monat. Das ist schon cool. Also ich mag Erlangen, aber so ein bisschen Großstadtfeeling ist schon auch schön.
Du bist auch freie Podcast-Redakteurin bei Podstars bei OMR.
Das war ich tatsächlich,
warst du?
Genau.
Warst du? Genau. Ja. Das ist ja in Hamburg, glaube ich, ne?
Genau, das war das, ja, genau.
Was genau können wir uns darunter vorstellen, also Podcast-Redakteurin?
Das Witzige ist, im Podcast-Bereich gibt es ganz viele Berufsbezeichnungen, unter denen alle was anderes verstehen. Also auch so Content-Managerin im Podcast-Bereich kann was ganz anderes sein. Das kann die Organisation des Studios sein und der Gäste und des Geldes und der Werbung, oder es ist die Redaktion. Also es ist also ein bisschen durcheinander, aber ich war tatsächlich Redakteurin und es war auch mein erster richtiger Job sozusagen nach dem Studium. Da habe ich die Redaktion übernommen für den Ernährungspodcast von Edeka. Und da habe ich quasi die Themen zusammen mit der Redaktion, die sich dann aus Edeka und den ModeratorInnen zusammengesetzt hat, die Themen recherchiert, erarbeitet und dann auch die Skripte dafür geschrieben. Das Ganze dann geschnitten, noch einen Titel rausgesucht, noch einen Teasertext für Spotify und Co. rausgesucht. Und genau, das war mein Aufgabenbereich in dem Gebiet.
Aber das machst du mittlerweile nicht mehr.
Genau, das habe ich dann beendet letztes Jahr und habe da auf jeden Fall auch sehr viel gelernt, so über mich und über die Arbeit im Team und was so die Anforderungen auch in der Podcast-Branche sind. Es war halt mega Glück. Ich habe meine Masterarbeit fertig gemacht und dann kam Corona. Wer hätte gedacht, dass dann Podcasts irgendwie so durch die Decke gehen, und dann war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte da halt voll mit einsteigen. Das war perfekt, ja.
War das bei Podstars dann einfach eine Bewerbung, dass du hingeschickt hast, oder wurdest du angefragt, oder wie hat das funktioniert?
Netzwerk. Es war tatsächlich so, dass eine Freundin, die zu der Zeit schon bei der Audio Alliance gearbeitet hatte als Podcast-Redakteurin, und die war auf irgendeiner Party und da hat sie von irgendjemandem gehört, dass da gerade zufällig eine Redakteurin gesucht wird. Und dann hat die mich angerufen und hat gesagt, Luisa, hast du Bock? Du bist doch jetzt fertig, endlich, mit dem Master. Machst du das? Und dann habe ich dort mit dem Chef telefoniert und dann war das sofort drin, weil die ganz, ganz, ganz dringend jemand gesucht haben. Und ja, so ist es gekommen. Also das ist wirklich, ohne Netzwerk geht gar nichts. Wirklich.
Warum machst du das nicht mehr bei Podstars?
Weil es ein sehr intensives Projekt war, weil ich oft Projekte so lange mache, bis ich wirklich das Gefühl habe, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich für mich nichts mehr mitnehmen kann. Wo ich gechallenged wurde, wo ich viel gelernt habe, wo ich Fehler gemacht habe, aus den Fehlern gelernt habe und dann aber irgendwann an einem Punkt bin, wo ich sage, jetzt ist für mich da der Zenit erreicht, ich kann da nichts mehr mitnehmen für mich. Ich will jetzt was anderes machen. Ich will jetzt endlich moderieren. Mann, ich wollte doch Podcast-Moderatorin werden. Jetzt bin ich hier 2-3 Jahre im Job und mache Redaktion. Ich will es endlich selber moderieren. Und es war dann auch so, dass ich dachte, okay, trau dich zu kündigen. Und es war gut.
Du bist ja auch mittlerweile Podcast-Hostin.
Ja.
Genau. Was wir jetzt, glaube ich, noch ausgelassen haben, du hast auch, glaube ich, eine Weiterbildung gemacht im Bereich Moderation am Institut für Moderation, HDM Stuttgart.
Genau, ja. Auch neben dem Master definitiv Gold für mich gewesen, diese Ausbildung. Und auch wieder symbolische Kraft, weil da gab es auch ein ganz schön hartes Auswahlverfahren, Casting, inklusive man wurde in den Raum gesetzt, hatte dann ein Dossier mit irgendwie so 5 verschiedenen Artikeln zur Flüchtlingsdebatte und musste dann innerhalb von einer Dreiviertelstunde die alle durcharbeiten, einen einminütigen Kommentar schreiben und ein 3-minütiges Interview vorbereiten. Und dann ist man da quasi in so einen Raum gekommen, musste dann vor der Kamera und am Stehpult mit Mikrofon den Kommentar vorlesen, so wie bei der ARD. Und danach hat man noch ein Interview geführt mit irgendeiner Person, die man davor nie gesehen hat. Und dann gab es noch ein Auswahlgespräch und dann gab es noch einen Wissenstest. Und also für alle vielleicht, die das auch interessiert, die das machen wollen. Es ist dann auch immer so gewesen, dass man da quasi, also da werden immer 15 Leute genommen, 5 Freie, 5 Mitarbeitende vom SWR und 5 Studierende von der HDM. Das heißt, ich habe quasi auf 5 Plätze konkurriert und dann Genau, und als diese Mail kam, da habe ich wirklich einfach nur 10 Minuten auf dem Boden geheult, weil ich so dachte, oh, jetzt habe ich auch noch so ein Casting mal gut bestanden. So, das war auch für mich ja ganz symbolisch, ganz wichtig und ein, ja, wie eine ganz liebe Umarmung vom Universum. Und diese Ausbildung war super vielseitig. Wir haben kritisches Interview mit Ingo Zambaroni gemacht. Wir haben gelernt, wie man eine Podiumsdiskussion moderiert. Wir haben gelernt, wie man eine Radiomoderation nochmal ausfällt, auf was man sich vorbereiten muss, wenn man auf die Bühne geht. Wir hatten ein bisschen Schauspieltraining, wir hatten ein bisschen Sprechtraining und es ist quasi eine berufsbegleitende Ausbildung gewesen. Also ein Jahr lang immer am Wochenende, einmal im Monat.
War das anstrengend?
Ja, das war schon anstrengend und intensiv, weil man halt auch, also ich habe die auch selber bezahlt. Ich wollte dann, dass das auch mir was bringt und dass es gut ist. Dann hatte man diese krassen Dozierenden, wo man halt auch abliefern wollte. Dann war das nur einmal im Monat, wo man auch wusste, ich habe nur diese 2 Tage, um richtig viel zu lernen. Genau, und nebenbei halt gearbeitet. So, ja, es war schon super anstrengend, aber es hat sich krass rentiert. Ich habe wirklich super viel gelernt.
Na, das ist ja die Hauptsache.
Yes.
Und du hast es vorhin auch schon mal erwähnt. Du hattest eine Moderationsreihe zum Thema Burnout-Prävention mit Sven Hannawald.
Ja, genau.
Deutsche Skispringer.
Ehemaliger.
Genau. Mhm. Das heißt, das hat dir auch diese Weiterbildung, Moderation auch viel dafür dann gebracht?
Extrem. Das war nämlich tatsächlich so, ich hatte eben diesen bei Podstars noch diesen AFK-Podcast für die AOK Bayern moderiert. Das kam dann quasi nach dem Edeka-Podcast als Nachfolgeprojekt und dann rief mich eben die AOK an und sagt, sag mal Luisa, du hast ja jetzt den Podcast moderiert, kannst du auch Bühne? Und dann war ich so, ja, kann ich. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe das gerade gelernt. Ich kann das. Also habe ich dann mir im Kopf gedacht. Und ich glaube, das ist dieses Entscheidende, dass man alles mal zumindest einmal gemacht hat, damit, wenn dieser eine Anruf kommt oder diese eine Mail, dass du dann einfach sagen kannst, ja, ich kann das. Ich sag da jetzt zu. Scheißegal, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Ich habe dafür noch nie Geld verlangt, aber ich mache das jetzt. Und so war es dann da eben. Und da hat sich eine sehr, sehr schöne wertschätzende Zusammenarbeit daraus entwickelt und wir haben dann, ich war dann quasi mit Sven Hannawald so auf Tour sozusagen an 9 Orten, haben wir pro Tag 2 Veranstaltungen moderiert oder zusammen gemacht, wo er über seine Burnout-Erfahrungen erzählt hat und das war super cool für mich, eine wahnsinnige Übung auf so schnellem, also auf so wenig Zeit quasi so viel zu moderieren und war richtig gut und ich habe da wirklich teilweise meine Unterlagen von der Moderationsschule rausgeholt und abgehackt. Ich bin wirklich schematisch genau nach dem gegangen, was mein Dozent, der Stefan Ferdinand, grüße, was der mir gesagt hat, wie ich es machen soll. Es hat wahnsinnig viel geholfen, ja.
Richtig cool. Warst du dann am Anfang schon auch ein bisschen so Respekt davor? Weil ich meine, Sven Hannawald ist ja schon eigentlich auch ein Name in der Wintersportszene.
Ja, hatte ich auf jeden Fall. Das Ding war nur, dass ich bei Podstars, also da kann man es nicht anders sagen, da laufen die Promis raus und rein. Ich habe da sehr viele kennengelernt. Wir hatten tatsächlich im Podcast auch super viele SportlerInnen, Skispringer, Volleyball, Beachvolleyballerinnen und so weiter und so fort. Das heißt, ich hatte schon Berührungspunkte mit der Prominenz. Und dann waren noch so Leute da wie Oliver Pocher oder sowas. Und wenn man dann mal mit so Menschen kurz persönlich Kontakt hat und so, dann merkt man, das sind halt auch nur Menschen. Und die haben entweder Bock aufs Interview oder sie haben halt keinen Bock aufs Interview. Und du hast es als Moderatorin auch in der Hand, dass sie vielleicht mehr Bock aufs Interview haben. Und wenn man das so ein bisschen versteht und diese Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, auch versteht, woher die kommen und dass es für die vielleicht auch manchmal einfach Stress ist, dann verliert man da so ein bisschen diesen, sag ich mal, Promi-Respekt. Es sind einfach nur Menschen, die auch ihren Job machen. Also für mich war dann halt Sven Hannawald mein Kollege und zwar ein ganz, ganz toller Kollege. Also wir haben richtig cool, toll zusammengearbeitet, immer in der Mittagspause voll viel gequatscht, uns dann immer über die Wochen hin abgedatet, was in unserem Leben geht. Es war eine richtig schöne, wertschätzende Zusammenarbeit, ja.
Die Moderationsreihe ist ja mittlerweile vorbei, aber war das so ein bisschen auch der Startschuss dann für dich für Bühnenmoderation?
Auf jeden Fall. Natürlich einerseits erfahrungsmäßig, aber man kann ja schon so ein bisschen die Rechnung aufmachen. Auf einem Event sitzen 100 Leute Und 1 bis 2 kommen danach und fragen, ob sie eine Karte haben können. Und deswegen ist es einfach so wichtig, immer am Ball zu bleiben, weil es wirklich oft so ist, dass sich aus einer Veranstaltung 2 neue Aufträge ergeben. Sagen wir zumindest mal Anfragen. Ob ich die dann annehme, ob das dann passt, ist nochmal was anderes. Aber es ist wirklich oft so. Und dementsprechend hat das auf jeden Fall schon so den Ball ins Rollen gebracht, dass dann einfach immer mehr Sachen reingekommen sind, ja.
Was hast du dann so an Bühnenmoderation? Also was können wir uns dann vorstellen, was für Themen das sind? Also ist es im Bereich mentale Gesundheit geblieben oder hat sich das mehr geöffnet?
Ja, es ist tatsächlich im Bereich mentale Gesundheit geblieben. Ich habe aber auch so in Richtung Feminismus dann, weil das durch den Podcast, den ich noch mache, ein Steckenpferd ist, ab und zu Dinge gemacht. Das Ding ist aber, ich möchte ehrlich gesagt auch gar nicht, dass sich das so ausweitet, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, dass man thematisch eine Nische findet und auch für dieses Thema steht. Also, dass Leute mit meinem Namen gewisse Themen verbinden. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil so dieses eierlegende Wollmilchsau bringt einen nicht so weit. Man muss einfach gucken, dass man seine Nische findet. Das meine ich vom Style her, wie man moderiert. Und Menschen dementsprechend sagen so, oh cool, die macht das irgendwie auf eine Art, die möchte ich so bei meinem Event haben. Das meine ich aber auch thematisch, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man irgendwo Experte, Expertin ist, ja.
Jetzt hast du vorhin auch gesagt, dass du die Sachen halt so lange machst, bis du sozusagen am Zenit bist. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass es beim Thema mentale Gesundheit irgendwann, dass du da auch am Zenit irgendwann bist? Oder denkst du, dass es so weit ausschöpfbar ist, dass du das noch ein paar Jahre machst?
Ich glaube, thematisch an Zenit zu kommen, ist richtig schwierig. Und sollte das irgendwie irgendwo irgendwann mal der Fall sein, glaube ich, wäre ich trotzdem nicht müde, darüber zu sprechen, weil es einfach ein wichtiges Thema ist, weil es mir am Herzen liegt, weil ich selber damit Erfahrung gemacht hatte. Ich hatte auch schon mal eine Panikattacke auf der Bühne, einfach weil ich nicht auf mich gehört habe, weil ich davor so viel Stress hatte und nicht meine Grenzen gesetzt hatte. Und weil ich eben selber weiß, wie wichtig es ist und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen und wie krass tabuisiert das immer noch in unserer Gesellschaft ist, sind solche Themen wie mentale Gesundheit, wie Feminismus, die haben für mich kein Ende. Und man sieht es in gewissen Ländern auch, dass es ganz wichtig ist, jetzt auch im Bereich Feminismus dran zu bleiben, weil es kann auch einfach wieder einen Backlash geben und es kann alles, was man sich erkämpft hat, wieder vorbei sein. So kann es auch bei mentaler Gesundheit sein, dass es irgendwann halt wieder so einen Rückschlag gibt und das irgendwie wieder mehr tabuisiert wird. Deswegen niemals eigentlich. Das ist ganz wichtig, da dran zu bleiben.
Wir haben vorhin jetzt kurz den AFK-Podcast von der AOK noch erwähnt. Du hattest ja vorhin gesagt, dass ja Corona war und Podcasts hatten voll den Hype und du warst dann Redakteurin, aber du warst dann noch keine Hostin. Wie hast du dich dann gefreut auch, dass du jetzt auch Hostin sein konntest?
Mega krass. Also das war tatsächlich auch so, dass ich da quasi bei Podstars dann immer wieder auch so gesagt habe, übrigens, ich habe auch eine StimmensprecherInnen-Ausbildung. Ich kann vielleicht auch vom Mikrofon sprechen. Wenn da irgendwo irgendwann mal sich was ergeben sollte, hab mich im Hinterkopf, bitte, bitte, bitte. Und dann hat tatsächlich eine Kollegin mich eben für diesen Podcast vorgeschlagen. Und dann hat sie mich immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten und hat gesagt so, also du bist jetzt in der engeren Auswahl. Und da war ich dann schon total kribbelig. Und als dann diese SMS kam oder WhatsApp, Luisa, die wollen dich, saß ich mal wieder daheim und habe geheult und dachte so, oh mein Gott, okay, next step, oh krass, okay, ich habe jetzt meinen eigenen Podcast, das ist der Podcast mit Luisa Philipp und das war auch so ein mega cooler Moment und gleichzeitig aber auch hatte ich wahnsinnig Respekt davor und dachte so, oh Gott, jetzt wollen die mich, vielleicht kann ich nicht abliefern und dann sind die enttäuscht und ärgern sich und so. Also ich habe dann sofort auch immer ein bisschen Angst gehabt, aber erstmal richtig gefreut, ja, ich war stolz, ja.
Existiert der Podcast noch oder also geht der noch weiter oder ist der mittlerweile abgeschlossen?
Das ist eine abgeschlossene Reihe gewesen, genau, mit 2 Staffeln. Und auch das gehört zum Podcasten dazu. Man probiert Dinge aus, man weiß einfach nicht, wie es vorher ankommt. Der Podcastmarkt ist groß, teilweise überschwemmt und dann ist es eben auch oft so, dass man in Projekten landet, wo man es versucht hat, sein Bestes gegeben hat und dann aber auch feststellt, okay, ist jetzt dann auch wieder gut, passt so, ja.
Da war ja auch noch ein Podcast, 3x180 Grad, Susannas Kampf gegen den Darmkrebs. War das dann auch so ein Projekt, das abgeschlossen ist?
Das ist tatsächlich meine Masterarbeit gewesen.
Ah.
Ja, die habe ich, ich habe quasi als Masterarbeit einen Podcast produziert, zwei sogar. Und den einen habe ich veröffentlicht, den anderen nicht. Und das ist dieser Podcast gewesen und eine ganz bewegende Geschichte über Susanna, die eben im Endstadium Darmkrebs ist seit vielen Jahren und der eigentlich gesagt wurde, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Damals war sie 27 und sie lebt immer noch und ist auf Kongressen und berichtet über ihre Krankheit, setzt sich dafür ein, dass PatientInnen Apps bekommen, damit ihnen während der Krankheit und während der Chemotherapie das Leben leichter gemacht wird. Eine ganz besondere Persönlichkeit und genau, ich durfte ganz viel Zeit und Stunden mit ihr verbringen und habe dann diesen Podcast gemacht. Habe natürlich auch versucht, den Medienhäusern anzubieten, was nicht geklappt hat. Dann dachte ich so, ja cool, ist doch okay, dann mache ich es halt selber.
Für alle, die vielleicht selber noch einen Podcast machen wollen, wie hast du das dann gemacht, den selber zu veröffentlichen?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche kosten, manche nicht. Also Möglichkeit Nummer eins ist, das über eine eigene Webseite zu machen. Da gibt es das Tool Podlove, das ist kostenlos tatsächlich. Und über dieses Tool kann man quasi den Podcast dann über seine eigene Webseite dann an die verschiedenen Podcast-Plattformen verteilen. Zweite Möglichkeit, die zum Beispiel kostenlos ist, ist das über Spotify, Spotify-Podcasters zu verteilen. Und die dritte ist, dass man sich quasi einen kostenpflichtigen Host sucht und der dann dafür, der sich dann darum kümmert, dass da dein Podcast überall landet, wo du das haben möchtest. Aber es geht.
Und jetzt kommen wir aber zu dem Podcast, der immer noch läuft, X und Y, der Podcast über Medien und Feminismus. Den machst du gemeinsam mit Ellie. Ellie kenne ich auch persönlich noch vom Studium.
Voll cool, dass sich da immer die Wege irgendwie so überschneiden. Die Medienbranche ist klein.
Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Herzensthema von dir, oder?
Voll. Also das ist eins geworden, sagen wir mal so. Also es war wirklich, dass Ellie Ries das Thema mitgebracht hat, weil sie da auch thematisch schon ein bisschen weiter war als ich. Und das hat so angefangen, dass wir quasi eine Ausschreibung von dieser für einen Podcast-Wettbewerb gesehen haben und da uns einfach mal ganz schnell last minute übers Wochenende noch beworben hatten. Dann sind wir tatsächlich mit dem Pitch, mit der Idee in die Top 5 gekommen und wurden dann nicht genommen. Und dann saßen wir so da und dachten so, egal, das ist ein wichtiges Thema. Wir ziehen es jetzt einfach durch und dann haben wir diesen Podcast angefangen und es ist ein immer und immer und immer größeres Herzensthema von mir geworden, weil ich durch die ganzen Recherchen und Gespräche erst überhaupt ein Gefühl dafür bekommen habe, wie groß dieses Thema ist, Sexismus in unserer Gesellschaft, in den Medien, worum es ja bei uns gezielt geht und wie wichtig es ist, da einfach drüber zu sprechen und eine Sensibilität bei Menschen zu schaffen.
Ja, ist auf jeden Fall super wichtig. Was magst du denn an Podcasts auch so gerne? Also, dass du auch gerne Hostin bist bei Podcasts.
Dass es so schön persönlich ist. Also das, was man vielleicht jetzt, sagen wir mal, bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht ganz so gut ausleben kann, je nach Format definitiv, aber dass man ganz viel persönliche Note reinbringen kann. Dass einem, es sei denn, man ist in irgendeinem Vertrag drin oder so, aber jetzt gerade so, wie wir es machen, einfach komplett als Herzensprojekt mit journalistischen Ansprüchen. Wir können machen, was wir wollen. Wir können veröffentlichen, wann wir wollen, wie wir wollen. Wir können diese Folgen gestalten, wie wir wollen. Und so diese Freiheit, die einem das Podcasten gibt, ist einfach unbezahlbar, weil man halt so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat. Und ich halt einfach wahnsinnig gerne mit meiner Stimme arbeite. Und das irgendwie einfach eine schöne Vorstellung ist, zu wissen, bei irgendjemandem sitzt da jetzt so ein AirPod im Ohr und da sprechen Ellie und ich gerade über ein Thema, was wichtig ist. Und vielleicht wird diese Person am Abendessentisch mit ihrer Familie drüber sprechen. Und vielleicht wird dann das Kind am nächsten Tag mit den Kolleginnen in der Schule drüber sprechen. Und vielleicht erreichen wir da wirklich was. Und wir kriegen Nachrichten, wo wir eben wissen, das funktioniert. Und so diese Unmittelbarkeit, Podcasten auch zu nutzen, um ein wichtiges gesellschaftliches Thema zu vermitteln, ist einfach mega cool, ja.
Finde ich auch super. Ich höre ihn auch.
Cool.
Du hast uns auch ein Hörbeispiel mitgebracht. Ich glaube, es war so eine Collage, glaube ich, aus dem AFK-Podcast
genau.
Und dem X und Y.
Ja, es ist einmal das Intro vom AFK-Podcast und einmal ein kleiner Ausschnitt. Ja.
Das hören wir uns kurz an.
Hallo, schön, dass ihr wieder am Start seid bei AFK, dein Podcast über Hobbys, Freizeit und mentale Gesundheit. Ich bin Luisa Philipp und in dem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über ihre Hobbys und was die mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Und ein Grund, warum viele das nicht machen, ist eben dieser krasse, harsche Umgangston, der auch unter den WikipedianerInnen herrscht, also das, was man jetzt gar nicht mitbekommt, wenn man einfach mal eine Wikipedia-Seite aufschlägt. Und das nennt man ja auch in der Wikipedia-Sprache die sogenannten Edit Wars. Mhm. Also du erstellst einen Artikel und dann kann halt jeder Mensch einfach drunter kommentieren und halt sagen, was er gut oder schlecht findet oder im blödsten Fall auch einen Löschantrag stellen.
Oder eine Umformulierung vornehmen.
Und da kann halt richtig krasser Sexismus, krasses Mobbing einfach auch stattfinden.
Ja, das ist irgendwie total krass, weil man so gar nicht zum Beispiel jetzt bei Wikipedia drüber nachdenkt, ja, was das mit Sexismus zu tun hat.
Voll, das ist auch unser Anliegen so ein bisschen. Also wir schauen auch auf Märchen und Disney-Filme und auf in Zeitschriften und ich würde voll gerne mal in die Bibel gucken. Also es gibt einfach so viele Bereiche, in denen das eine Rolle spielt und ich weiß gar nicht, in welchem Bereich es eigentlich keine Rolle spielt. Und da wirklich ein Bewusstsein zu schaffen, ist uns dieses Anliegen. Und das Ding ist, warum wir auch diese Mixtur aus Gesellschaft und Medien genommen haben und diese Schnittstelle quasi, weil alle konsumieren Medien. Egal, ob man jetzt Radio hört, Fernsehen, Social Media, was vermutlich wirklich jeder konsumiert. Es ist überall und es ist ein Thema, was man quasi überall auch mitbekommt und teilweise einfach wahnsinnig unterbewusst mitbekommt. Und dann eben zu sagen, so, wir können eigentlich alle Leute mit diesem Podcast erreichen, weil alle konsumieren irgendwie Medien. Und da eben so aufzuzeigen, wie krass diese Wechselwirkungen sind zwischen, wie die Gesellschaft Berichterstattung über sexistische, feministische Themen beeinflusst, wie die Medien wiederum unsere gesellschaftlichen Diskurse zu diesem Thema beeinflussen, ist super spannend, das so zu beobachten. Und man kann da ganz, ganz viel einfach an diesen Beispielen festmachen. Ja.
Aber es ist bestimmt auch sehr viel Arbeit für euch, auch das zu machen, weil ihr das ja auch so ein bisschen als Hobby macht, glaube ich, ne? Also es ist jetzt nicht über einen Anbieter.
Voll. Also das ist auch was, wo wir jetzt auch im dreieinhalbsten Jahr immer noch wahnsinnig mit strugglen. Die Ellie macht gerade ihr Volo bei der RTL Journalistenschule. Ich bin Vollzeit Arbeitende und irgendwo muss einmal im Monat dieser Podcast rein. Und jetzt ist es halt kein Laber-Podcast, sondern wir recherchieren da wirklich ganz doll für diese eine Stunde und gehen da in die unterschiedlichsten Themen rein, in denen wir nicht unbedingt Expertinnen sind. Wir sind Expertinnen für Feminismus und wir sind Journalistinnen, aber wir kennen uns jetzt nicht ganz gezielt mit der Märchenkunde aus oder sowas oder mit Wikipedia. Das heißt, wir müssen da wahnsinnig viel recherchieren. Wir haben den journalistischen Anspruch, bedeutet, das ist dann auch immer eine sehr aufwendige und hochwertige Recherche. Ja, und dann ist es leider doch oft so, dass wir auch sagen müssen, okay, wir müssen mal einen Monat sein lassen. Also wir schaffen es nicht mal entspannt einmal im Monat eine Folge zu machen, weil es so viel Arbeit ist. Und zum Beispiel bei anderen Podcast-Projekten, da sind manchmal 10, 12 Leute beteiligt für eine halbe Stunde pro Woche. Und jetzt machen wir das halt zu zweit, obwohl wir eigentlich beide überhaupt keine Zeit haben, aber wir wollen, weil uns das Thema so wichtig ist. Ist schon immer richtig schwierig, da so eine Balance zu finden. Und ich glaube, viele unterschätzen das, wie viel Arbeit in solchen Podcast-Folgen steckt.
Ja, absolut. Das ist sehr viel Arbeit.
Das weißt du ja selber, oder?
Ja, also, ja, auch hier gerade auch im Podcast natürlich auch organisatorisch, auch sich, genau, die InterviewgästInnen, ne, zu suchen. Solche Sachen fallen ja da auch natürlich mit rein, ja, sich die Lebensläufe anzuschauen.
Genau. Ja, genau, diese ganze Vorbereitung, man muss das Ding hochladen, man muss sich einen Titel überlegen.
Schneiden,
genau, da sitze ich auch nochmal 1,5 also Tage dran, bis es dann wirklich final ist. Das ist schon ordentlich Arbeit, ja. Aber ja, man weiß, wofür man es macht.
Ja, es ist schön, dass ihr da so viel Herzblut reinsteckt und euch das auch so wichtig ist bei so einem wichtigen Thema.
Ja.
Jetzt sind wir kurz vorm Ende des Podcasts. Du hast zwar während dem Podcast schon immer wieder Tipps gegeben, aber wir wollen jetzt hier das nochmal ein bisschen sammeln. Was sind denn so deine 3 Tipps für angehende MedienmacherInnen?
Also Tipp Nummer 1, genau, den habe ich schon angesprochen, Netzwerk. Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, wie sich ein gutes Netzwerk aufzubauen und sichtbar zu sein. Sei sichtbar auf Social Media, Sei sichtbar, egal wo du bist. Wenn du eine Idee hast, erzähl jedem davon. Wenn du Moderatorin werden möchtest, erzähl jedem davon. Du weißt nicht, wer gerade neben dir im Wellnessurlaub in der Sauna sitzt. So, es ist wirklich, es ist genau so. Oder am Squashplatz neben dir irgendwie sitzt und aufhorcht oder sowas. Ich glaube, es ist ganz wichtig, allen davon zu erzählen, mit Ideen sichtbar zu sein und dann aber auch wirklich auf Events sichtbar zu sein. Also sucht euch raus, was gibt's eigentlich für Podcasts, Festivals, Events, es gibt immer mehr. Seid da, sprecht mit Leuten. Ich habe da schon tatsächlich wirklich ein, zwei richtig große Jobs bekommen. Einfach nur, weil ich jemanden auf so einem Event kennengelernt habe. Okay, Tipp Nummer 2 wäre, bleibt dran. Also lasst euch nicht von Absagen unterkriegen. Lasst euch nicht unterkriegen, wenn irgendjemand was richtig ordentlich von euch kritisiert oder wenn ihr mal irgendwie richtig heftige Fehler gemacht habt oder sonst was. Lasst euch von diesen Tiefschlägen nicht so mitnehmen. Und alles braucht seine Zeit und es kommt alles. Solange man dranbleibt, kommt es. Da bin ich eigentlich der absolut festen Überzeugung. Und dass es aber einfach nicht von vornherein kommt. Man kann nicht mit seinem Traumjob einsteigen. Das geht einfach nicht. Das hat niemand gemacht. Manche brauchen 10, 15 Jahre. Keine Ahnung, wann Christoph Waltz angefangen hat, richtig zu schauspielern. Der war 50 oder so. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach dran zu bleiben und an sich zu glauben und an das, was man machen möchte. Und der dritte Tipp wäre tatsächlich, glaube ich, den ich auch schon gesagt habe, sucht euch Nischen. Überlegt euch, was interessiert euch, wofür brennt ihr thematisch, arbeitet euch da ein und positioniert euch dazu. Baut euch eine Webseite oder euren Social-Media-Kanal und schreibt diese Themen da auch dazu, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man euch einfach mit einem Thema verbindet. Ja.
Danke für deine 3 Tipps.
Ja.
Und wir wollen natürlich noch zum Abschluss den Freundebucheintrag beenden.
Okay.
Der beste Song ist für dich?
Einer der besten Songs ist für mich gerade eben, weil ich letzte Woche erst wieder auf einem Konzert von ihr war, Anker von Mine, weil sie für mich eine ganz wichtige Inspirationsquelle ist in ihrer Art, wie sie Musik macht und Texte schreibt. Und dieses Lied, gerade so mit diesem, also wenn man es dann hört, merkt man, das ist sehr so mit Orchester und so und ganz pompös, aber auch ein ganz wunderschöner, verspielter Text. Das liebe ich gerade sehr. Ja.
Dein Motto?
Darf ich 2 sagen?
Ja.
Okay. Das erste wäre, es kommt alles so, wie es sein muss und alles hat seine Zeit. Also so diese beiden so zusammen. Es kommt alles so, wie es sein muss, genau. Und das zweite ist, genieße den Prozess. Weil es einfach oft, ganz oft so ist, man arbeitet auf was hin und denkt dann, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich richtig glücklich. Dann habe ich es geschafft. Und oft ist es doch so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber dass man dann so Dinge geschafft hat und dann ist man da und freut sich vielleicht kurz. Und dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung, dass man gar nicht so glücklich ist, wie man eigentlich sein könnte. Und dann finde ich es nämlich so schade, dass man sich auf dem Weg dahin so gequält hat und oft ganz viel leidet und diesen Weg und diesen Prozess gar nicht so wertschätzt, bis man an sein Ziel gekommen ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, egal bei welchem Projekt oder langfristig gesehen, dass man immer diesen Weg und den Prozess auch ab und zu mal genießt und dann nicht nur so hasselt, so durchhasselt.
Der Weg ist das Ziel.
Ja, genau.
Und zuletzt dein Wunsch für die Zukunft.
Also für mich würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass ich niemals diese aufrichtige Neugierde verliere an Themen finden und an Menschen. Das ist, glaube ich, eine der allerwichtigsten Skills im Moderieren, dieses ganz aufrichtig neugierig dem Gegenüber sein. Und dass ich den Hintern hochkriege und mich endlich mit KI beschäftige. Weil das kommt auf uns alle zu und gerade im Journalismus- und Podcast-Bereich ist es ein Ding. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich es endlich schaffe, mich da reinzuarbeiten.
Das habe ich auch noch nicht gemacht.
Okay, lass uns zusammenschließen.
Ja, machen wir es gemeinsam. Oh, yeah. Vielen Dank, Luisa, dass du unsere Gästin warst.
Danke, Lena, das war sehr schön, danke.
Hat mich auch gefreut. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Claudio Grossner zu Gast. Er ist Moderator bei Radio 8 in Ansbach und moderiert auch zahlreiche Events, vor allem im Sport- und Outdoor-Bereich. Davor war er bei den verschiedensten Radiosendern, wie bei Big FM in Stuttgart, bei Charivari Regensburg oder bei Radio Alpenwelle in Bad Tölz.
Irgendwann war es dann mal so, dass die Marketing-Mitarbeiterin zu mir ins Studio kam während einer Sendung und gesagt hat, was magst du am nächsten Wochenende? Sag ich, nix. Hast du Lust, am Gardasee zu moderieren? Und dann sage ich, ich verstehe die Frage nicht. Natürlich habe ich Lust, am Gardasee zu fahren und dabei Geld zu verdienen.
In der Podcast-Folge sprechen wir darüber, warum Claudio sein Studium abgebrochen hat und warum er bei so vielen verschiedenen Radiosendern gearbeitet hat. Außerdem erklärt Claudio, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Radio und Eventmoderation sind. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt und unseren Podcast bewertet. Das hilft dann auch dabei, dass anderen Menschen unser Podcast vorgeschlagen wird. Feedback könnt ihr uns gerne per Mail schicken an podcast@maxneo.de oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram an Radio Max Neo. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut!
Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.